Wir möchten beginnen. Ich denke, wir beten nochmal, wir stehen noch einmal auf. Und wir sitzen ja doch einige Zeit dann. Herr, unser Gott, möchten dir danken, dass wir uns versammeln dürfen, dass du uns hier wieder gesund zusammengeführt hast, Herr, und dass du uns auch teilweise hast merken lassen, dass es gar nicht selbstverständlich ist, dass wir diese Gnade haben, dass wir uns immer wieder hier versammeln dürfen, zu dir hin. Deshalb möchten wir uns vor dir versammeln und dich bitten, dass du redest. Amen. Philipper 4, Vers 1 haben wir ja gelesen. Darum, geliebte und ersehnte Brüder, darum beginne ich mit ihr geliebten und ersehnten Geschwister. Ihr geliebten und ersehnten Geschwister. Ein Großteil von denen, die hier sitzen, waren letzte Woche nicht da. Ich gehörte auch dazu. Und ich weiß nicht, ob ihr das gemerkt habt, wie es bei euch ist, ob euch sowas fehlt, ob wir wirklich geliebte und ersehnte Geschwister sind, ob wir uns einander fehlen. Und ich muss sagen, ihr habt mir gefehlt. Es war mir noch nie so deutlich geworden, aber es ist so gewesen. Und ich denke immer, wenn wir solche Briefe lesen, wie den Philipperbrief, und das dann merken in unserem Leben, dass es dann tatsächlich so ist, das bewegt uns doch immer auf eine ganz besondere Art und Weise, wenn es von der Theorie zur Praxis wird, wenn wir uns einander fehlen. Und deshalb sind wir dankbar und froh, dass wir wieder reichlich versammelt sind und dass wir hier sein dürfen. Aber nach Ostern ist ja praktisch schon wieder vor Pfingsten, ja? Und für die meisten Menschen ist das Besondere an diesen Daten, dass durch sogenannte Brückentage besonders lange Wochenenden entstehen. Ich habe das lange Zeit erlebt und teilweise auch durchlitten, dass die Menschen nur auf diese Tage geachtet haben und geguckt haben, wie stelle ich meine Tage so hin, dass ich da ein besonders langes Wochenende habe, also die Möglichkeit, um zwei Kurzurlaube günstig zu bekommen, ohne dabei wichtige Urlaubstage zu verbrauchen. Wo die Urlaubsplanung für viele Menschen natürlich im Fokus steht, haben diese Ereignisse Ostern und jetzt auch darauf folgend, wir haben in 40 Tagen, ne, jetzt sind es ja schon etwas weniger, wir haben ja schon eine Woche nach Ostern, sind ja jetzt noch schon 7 Tage weniger, haben wir ja Himmelfahrt und danach haben wir Pfingsten. Obwohl das für viele, für die Urlaubsplanung im Fokus steht, haben diese Ereignisse Ostern und Pfingsten ganz andere Bedeutung. Wenn nämlich der Gekreuzigte, damals vor 2000 Jahren, der Gekreuzigte und der Durchbohrte, er ist ja durchbohrt worden, es ist nicht nur gekreuzigt worden, sondern auch durchbohrt worden. Der Kriegsknecht, lesen wir, nahm einen Speer und durchbohrte seine Seite. Warum? Nicht nur, dass die Schrift erfüllt wurde, also weil es vorausgesagt war, dass er durchbohrt werden würde, sondern auch das Durchbohren mit dem Speer an der Seite war ein sicheres Zeichen des Todes. Das war das Sekret, was da rauslief, war das sichere Zeichen des Todes. Wir lesen in der Bibel, alsbald kam Blut und Wasser heraus. Das ist, ich will das nicht weiter erklären, das ist das sichere Zeichen bis heute, das sichere Zeichen des Todes. Und das wird Niklas, ich habe die Predigt nicht gehört letzte Woche, aber das wird Niklas wahrscheinlich letzte Woche schon erklärt haben. Und dass es nicht auch nur bei dem Tod geblieben ist, sondern dass vor 2000 Jahren, dass dieser begraben worden ist, also in eine Felsengruft, ein Stein davor gerollt und Dann das Ungewöhnliche. Gestorben sind viele zu der Zeit, auf diese Art und Weise nicht, aber dass er auch wieder auferstanden ist. Und dann hatte der Hauptmann am Kreuz offensichtlich doch recht. Wenn er wieder auferstanden ist, dann hatte der Hauptmann am Kreuz doch recht. Wir lesen, dass jemand unterm Kreuz gestanden hat, jemand, der ihn bewacht hat, und der gesehen hat, was passiert ist, dass Gott an seinem Sohn Gericht geübt hat. Das war gewaltig, das konnte man sehen. Warum? Weil es dunkel wurde in der Mittagszeit, ziemlich ungewöhnlich in Israel, wo eine Wolke ein besonderes Ereignis ist, anders als bei uns. Das ist ein besonderes Ereignis, wenn keine Wolke ist. Aber da sind eigentlich keine Wolken. Da ist es immer hell oder wird es mittags dunkel. Warum? Der lebendige Gott nimmt Gericht an seinem Sohn. Und das sieht der Hauptmann und sagt, können wir nachlesen, Markus 15, Vers 39, ist der Hauptmann, der ihm gegenüberstand, sah, dass er so schrie, Jesus geht das, dass er so schrie und verschrie, sprach er, wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Wahrhaftig, ganz bestimmt, das war kein normaler Mensch, der gestorben ist. Das war Gottes Sohn. Markus 15, Vers 39. Also bewegte die Menschen in dieser Zeit damals, also datumsmäßig ungefähr die Zeit, die wir jetzt haben, und nur 2000 Jahre früher, bewegte die Menschen, die da am Geschehen waren, die involviert waren, nicht der Wunsch nach zusätzlich freien Tagen, so wie heute. Sondern sie wurden von einer ganz anderen Frage bewegt. Die wurden nämlich von der Frage bewegt, was ist denn jetzt? Der Hauptmann macht gedacht, jetzt haben wir den Sohn Gottes gekreuzigt. Was ist denn jetzt? Was passiert denn jetzt? Und in diese Situation schreibt die Apostelgeschichte rein, womit wir uns in den nächsten Wochen, wenn Gott will, beschäftigen werden. Das ist genau in dieser Zeit, da fängt das an. Wir kommen heute etwas dazu, dass an dieser Stelle die Geschichte mit uns, mit den Menschen neu geschrieben wird. Was jetzt? Das war die Frage, die die Jünger damals bewegte. Die Hoffnung der Jünger und der anderen, die auf Jesus gesetzt hatten, war zunächst durch den Tod von Jesus zerstört worden. Weil sie nicht begriffen. Wir haben es nicht begriffen, dass es genau so sein musste. Wir müssen aufpassen. Sie haben es nicht begriffen, dass es genau so sein musste. Dass Jesus, der Herr, genau so sterben musste. In Lukas 18, Vers 34, könnt ihr euch bei Lukas schon mal ich habe hier so einen Faden in der Bibel, so einen Faden reinmachen. Das wechselt jetzt zwischen Lukas und Apostelgeschichte immer. Lukas 18, Vers 34 lesen wir, und sie verstanden nichts davon, und dieses Wort war ihnen zu geheimnisvoll, und sie begriffen das Gesagte nicht. Und ihre Hoffnung ran dahin, zerrann. Lukas 24, Vers 21, lesen wir, wie die Hoffnung dahin ran. Wir aber hofften, er, also Jesus, sei der, welcher Israel erlösen sollte. Der versprochene Messias gewesen wäre, der versprochene Retter gewesen wäre. Ja, bei all dem ist heute schon der dritte Tag, seitdem es geschehen ist. Das ist in der Zeit, als Jesus gestorben war und wieder auferstehen würde. Danach erklärte, also nochmal, sie haben nicht begriffen, dass es so sein musste, und sie haben auch nicht begriffen, dass ihr Herr, was auch unser Herr ist heute, genauso sterben musste. Und der Auferstandene nachher, einige Zeit später, nach drei Tagen, der Auferstandene erklärte dann, Das lesen wir dann etwas weiter in Lukas 24, Vers 26. Musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen alle Schriften aus, die sich auf ihn beziehen. Jesus erklärte ihnen das. Jesus war, jetzt nochmal, Ostern, Jesus war gestorben, 3 Tage später auferstanden. Und dann erklärt Jesus den Jüngern, dass es so sein musste. Und das sagt er nicht aus irgendwas heraus, sondern er benutzt, es steht aus allen Propheten. Der letzte Prophet ist gewesen Maleachi. Der letzte Prophet ist gewesen Maleachi und der hat 450 Jahre bevor diesem Ereignis hat er das letzte geschrieben. Das benutzt Jesus. 450 Jahre vorher. Legt es allen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Vielleicht hat er ihm gesagt, sie gewannen ja früher Rollen. Wir lesen, dass Jesus in den Tempel gepredigt hat vorher und sich wurde ihm die Rolle des Buren und des Propheten gegeben. Steht einmal ein Beispiel drin. Vielleicht hat er aus Jesaja 53 gelesen. Für wahr, er hat unsere Leiden getragen. Unsere Schmerzen hat er auf sich geladen und wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch, lesen wir dann, um unserer Übertretung willen, ward er verwundet. Und so weiter. Vielleicht hat er ihnen das ausgelegt. Oder, ich will es nur mal eben nachweisen, was für eine Situation damals gewesen ist, wie hoffnungslos sie war und dass Jesus, der Auferstandene, sagt, das musste sein um euret Willen. Musste sein. Für jeden Einzelnen musste das genauso geschehen. Wir denken oft, wie grausam das gewesen ist früher, war auch grausam. Die Grausamkeit haben wir ihm angetan. Die Strafe, lesen wir in Jesaja 53, zu unserem, können wir nachlesen ab Vers 7, in unserem Frieden lag auf ihm. Unsere Strafe lag auf ihm. Vielleicht hat Jesus ihnen das gezeigt. Deshalb musste der Christus sterben. Oder, ich habe einiges rausgesucht, Psalm 34, Vers 20 und 21. Ich habe ein paar Psalmen rausgesucht. Psalm 34. Ich sage nur nochmal hinweisend darauf, das ist viele, viele, viele Jahre vorher geschrieben worden, bevor Jesus starb und auferstand. Und er benutzt diese Argumentation von Psalm von mir aus 1500 Jahre vorher. Psalm 34, Vers 20 und 21. Da sagt er denen das. Wusstet ihr das denn nicht? Ihr hättet es wissen müssen. Psalm 34, Vers 20 und 21. Der Gerechte muss viel Böses erleiden. Aber aus allem errettet ihn der Herr. Und dann Vers 21, er bewahrt ihm alle seine Gebeine, dass nicht eines von ihm zerbrochen wird. Da haben die gar nicht gewusst, was die gemeint haben. Wenn da steht, ihr müsst berücksichtigen, wie lange das vorher geschrieben ist. Da war von der Kreuzigung noch nicht eine Rede von. Da gab es keine Kreuzigung. Und da steht hier, dass seine er bewahrt ihm alle seine Gebeine, dass nicht eins von ihm zerbrochen wird. Und was lesen wir, was passiert wird? Was passiert? Normalerweise war es üblich, wenn die Menschen gekreuzigt wurden, zur Zeit Jesu, dass die Beine gebrochen wurden. Wisst ihr warum? Wenn die dann noch nicht tot waren, spätestens dann waren sie tot. Sie sind nicht an einem Knochenbruch gestorben, sondern sind erstickt, die Leute. Die hingen da, und dann stützen die sich an den Beinen noch ab, drauf runter, dann kriegen die Beine gebrochen, wupp, und dann dauert das ein paar Minuten, dann waren sie tot. Und was lesen wir über Jesus? Der Kriegsknecht kam, habe ich gerade gesagt, durchbohrte seine Seite, und war schon tot. Da haben sie ihm die Beine nicht gebrochen. Steht 1500 Jahre in der Bibel. Damit argumentiert Jesus, ihr hättet das doch wissen müssen, dass ich das bin. Weiter. Nur einiges. Ich habe ganz wenig. Verrat. Jesus wurde verraten. Psalm 41, Vers 10. Psalm 41, Vers 10. Auch mein Freund, dem ich vertraute, der mein Brot aß, wir sehen das, dass Jesus mit den Zwölfen zusammen beim Essen war. Und er wird gefragt, wer ist es, der dich verrät? Die Antwort, die Jesus gibt, ist der, mit dem ich das Brot esse. Da wussten sie das, dass es Judas gewesen ist. Und da steht auch viele Jahre vor, mein Freund, dem ich vertraute, der mein Brot aß, hat seine Verse gegen mich erhoben. Also ist gegen mich aufgestanden. Psalm 41, Vers 10. Vielleicht hat Jesus ihnen das gezeigt. Dann lesen wir, das soll nur am Rande sein, dann lesen wir, dass Jesus ein Gewand angehabt hat. Das war das Besondere, das an dem Gewand war das Besondere, es war in einem Stück gewebt. Sehr aufwendig und es waren keine Nähte da dran. Jetzt haben die Jungs sich gedacht, wenn wir das jetzt zerschneiden, verliert das seinen Wert. Also zerschneiden wir das nicht, sondern wir würfeln. Ob sie gewürfelt haben, weiß ich nicht. Sie werfen das los, wie immer das gewesen sein mag. Psalm 22 finden wir dann. Psalm 22, Vers 19. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los über mein Gewand. Ist unglaublich, oder? Das hat Jesus denen mal eben gezeigt. Das meinte der damit. Er sagt, meine Freunde, es musste doch so sein. Ich bin es doch. Und zu diesen Artikeln, und jetzt kommen wir in die Apostelgeschichte, zu diesen Ereignissen, die sein mussten, schreibt Lukas, das ist der gleiche Lukas, der das Evangelium geschrieben hat. Der hat auch die Apostelgeschichte geschrieben. Lesen wir Apostelgeschichte 1, Vers 1. Den ersten Bericht habe ich verfasst, o Theophilus, über alles, was Jesus anfing zu tun und zu lehren. Das ist der erste Vers. Damit fängt die Apostelgeschichte an. Das wechselt jetzt, wie ich gerade schon sagte, zwischen Apostelgeschichte 1, 2 und 3 und Ende vom Lukas. Weil das ist eine ganz kleine Überschneidung an diesen in diesen Versen. Den Bericht habe ich verfasst, o Theophilus, über alles, was Jesus anfing zu tun und zu lehren. Und der Empfänger ist auch Theophilus. Lesen wir da? Das lesen wir, so fängt er auch an mit Lukas 1. Lukas 1, Vers 3 sehen wir auch, dass der Adressat des Lukas-Evangeliums auch Theophilus war. Auch geschrieben an Theophilus. Jetzt noch was am Rande. Schon das zweite am Rande. Dieser Name Theophilus kommt zweimal in der Bibel vor. Als Empfänger des Lukas-Evangeliums und als Empfänger der Apostelgeschichte. Ja? Und Briefempfänger, dieser Theophilus, wird nicht weiter erläutert. Man geht davon aus, dass Theophilus ein angesehener Mann war und allgemein bekannt war. Man hat in außerbiblischen Briefen und Unterlagen gesucht und hat einen Theophilus in Antiochia gefunden, was meiner Einschätzung nach eigentlich unerheblich ist. Es dient nur zur Anhäufung des Wissens. Dass wir wissen, den hat es offensichtlich gegeben. Wer er war, wird nicht erklärt. Es ist eigentlich unerheblich. Der Adressat ist unerheblich, nicht aber der Inhalt. Deshalb ist es nicht wichtig, an wen er geschrieben steht, sondern was da drin steht. Der Inhalt, den Lukas und auch Matthäus, Markus und Johannes berichten, ist das, lesen wir, was die Briefschreiber bei Jesus gesehen haben. Also das, was diese vier Evangelisten geschrieben oder die Schreiber der Evangelien geschrieben haben, ist das, was sie bei Jesus gesehen haben und durch ihn gelernt haben. Das haben die sich nicht aus dem Finger gesogen. Lukas 1, lesen wir, fängt dann an, da es nun schon viele unternommen haben, einen Bericht von den Ereignissen zu verfassen, die sich unter uns zugetragen haben. Also es ist ein Bericht in Lukas 1 und dann Vers 2, wie sie es uns überliefert haben, also die mit Jesus zusammen gewesen sind, haben es ihnen, die geschrieben haben, also dem Lukas jetzt, überliefert, von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes gewesen sind. Wir können sagen, sind Berichte, diese vier Evangelien sind Berichte von Augenzeugen. Und das nimmt denjenigen die Argumentation, oder diejenigen, die uns glauben lassen möchten, die Bibel und ihre Autoren hätten Jesus nicht gekannt. Und die Schreiben wären erst einige hundert Jahre später verfasst worden. Das nimmt ihnen die Argumentation. Lukas schreibt es ganz genau. Es sind Berichte von Augenzeugen. Und so fängt Lukas den Bericht über die Apostel dann auch so an. Den ersten Bericht habe ich verfasst. Der erste Bericht, O Theophilus, über alles, was Jesus anfing zu tun und zu lehren. Ist das Gleiche eigentlich. Wenn Jesus lehrte, anfing zu tun und zu lehren, dann sollten, wenn einer lehrt, dann muss auch einer lernen. Sarah ist Lehrerin, die würde irre, wenn sie vorne lehren würde und keiner würde lernen. Wenn er nun lehrte, dass zum Beispiel, Jesus lehrte viel, wenn er nun lehrte, dass das Leben zweifachen Ausgang hat, also entweder oder gibt, entweder Himmel oder Hölle, ich weiß, dass das völlig out ist, dass da gar nicht drüber gesprochen werden darf, dass das eine Privatsache ist. Und trotzdem habe ich die Freiheit, darüber zu sprechen, weil Jesus hat das gemacht. Jesus, sie haben geguckt, was Jesus lehrte und haben daraus gelernt. Und Jesus hat gesagt, den können wir nachlesen in Lukas 16 zu Hause. In Lukas 16, dass das Leben zweifachen Ausgang hat, entweder Himmel oder Hölle. Und dann erforderte das früher und erfordert das heute noch eine Reaktion. Das kann nicht einer lehren und dann ein Zuhörer sagen, ja und? Ist mir doch egal. Ist mir nicht egal. Weil das Leben hat einen zweifachen Ausgang und das erfordert damals wie heute eine Reaktion. Das Leben von Jesus ist kaum zu leugnen. Das Leben von Jesus ist kaum zu leugnen. Es ist eines der bestbezeugten Ereignisse in der Antike. Das können wir nicht sagen, dass Jesus nicht gelebt hat. Also das bringt eigentlich keiner heute. Aber die erforderliche Reaktion, ich bin im ersten Vers, dass er anfing zu tun und zu lehren, und dass Jesus anfing zu tun und zu lehren, die erforderliche Reaktion wird umgangen heute, indem gesagt wird, ist alles abgeschrieben und verfälscht und hunderte Jahre später erst geschrieben. Dann sagen sie eigentlich, das ist gar nicht wahr, was der Lukas da schreibt. Aber welche Motivation sollte Lukas haben, sowas zu schreiben? Welche Motivation? Die Christen, muss man beisagen, mit Motivation, die hätten sich gehütet, was zu sagen, was nicht wahr ist. Wisst ihr warum nicht? Weil das die meisten mit ihrem Leben bezahlt haben. Deshalb würden die sich hüten, was zu sagen, was nicht wahr ist. Also wir halten fest, um das abzukürzen, das, was wir lesen, ist zuverlässig und wahr. Das was wir lesen, ist zuverlässig und wahr. Und deshalb ist Ostern und Pfingsten auch nicht wichtig, weil es zusätzliche Urlaubstage bringt, sondern weil die Ereignisse an Ostern und Pfingsten die Welt nachhaltig veränderten. Nachhaltig veränderten. Wenn wir lesen, das ist überschrieben, die vier Evangelien. Evangelium heißt nicht nur eine gute Nachricht, sondern eine Nachricht, die die Welt verändert. Wenn der Ami in Russland einfällt, dann wird das die Welt verändern. Aber immer noch nicht so wie Ostern und Pfingsten. Immer noch nicht so. Das ist so eine Nachricht, die die Welt verändert. Das ist nicht irgendwas. Das sind nicht Tagesnews. Das war nicht das Wetter. Das sind nicht die Wettervorhersagen. Sondern eine weltverändernde Nachricht. Das zuverlässig und wahr. Also, die Ereignisse, Ostern und Pfingsten, waren nicht für zusätzliche Urlaubstage, geschaffen worden, sondern diese Ereignisse an diesen Tagen haben die Welt verändert. Wir haben gesungen, das ist immer ganz gefährlich, was man hier singt bei uns, ja? Wir haben gesungen, keiner ist wie du. Fast alle mitgesungen, oder? Und das ist das Ungewöhnliche gewesen. Keiner ist wie du, Jesus. Keiner ist wie du. Keiner ist ans Kreuz gegangen. Keiner ist ans Kreuz gegangen für mich. Für mich ist so nach Golgatha. Keiner hat den Tod gestorben für mich. Keiner hat mich mit Gott versöhnt. Keiner ist wie du. Das können wir alle anderen Religionsstifter mal uns vorstellen. Und da singen wir hier, zu Recht singen wir, keiner ist wie du. Alle anderen haben Duplikate. Ähnliche. Buddha gibt heute, ich weiß nicht wie viele, tausend davon von diesem Zeug, die dann auch Buddha ähnlich sind. Wie es mit Mohammed ist, weiß ich nicht. Aber Mohammed ist auch nicht für mich ans Kreuz gestiegen. Mohammed sagt nur, dass ich mich bessern muss. Aber er ist nicht für mich ans Kreuz gegangen. Mohammed nicht. Keiner ist wie du. Und wir haben ja eine Woche nach Ostern und der erste Bericht, den Lukas geschrieben hat, ist das Lukas-Evangelium. Und dann in Apostelgeschichte 2 geht das eigentlich weiter bis zu dem Tag, der in den Himmel aufgenommen wurde. Also Lukas-Evangelium bis zu dem Tag, wo er in den Himmel aufgenommen wurde. Und ab da Apostelgeschichte 1. Weil da eine neue Zeitrechnung gegangen ist. Weil da für mich der Herr nach Golgatha gegangen ist. Weil er da an dieser Stelle bezahlt hatte. Weil da an dieser Stelle ein Cut ist und da eine neue Geschichte mit mir anfing. Mit mir ist da an dieser Stelle die Geschichte angefangen. Als Jesus auferstanden ist. Da ist mit mir die Geschichte. Hat mit mir die Geschichte und mit uns allen, die wir uns zu Jesus zählen, hat an diesem Punkt die neue Geschichte begonnen. Und ich sagte es gerade schon, es überschneidet sich etwas im Evangelium, Lukas Evangelium, in der Apostelgeschichte. Nachdem er den Apostel, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Befehl gegeben hatte. Ich habe gesagt, dass ihr das bitte reinlegen möchtet, den Streifen. Ich habe es nicht getan. Apostelgeschichte. Okay. Also wir lasen, sagte ich gerade schon, bis zu dem, Apostelgeschichte 1, Vers 2, bis zu dem Tag, der in den Himmel aufgenommen wurde. Und dann steht da, nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Befehl gegeben hatte. Was ist das denn? Ist ja völlig unverständlich. Und Luther übersetzt dann Luther übersetzt, nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Weisung gegeben hatte. Jesus hat den Aposteln, das waren die Personen, die Jesus persönlich gekannt hatten, müssen wir auch noch mal eben zuhören. Jesus hat den Aposteln, die Personen, die Jesus persönlich gekannt hatten, später kam als letzter Paulus dazu, den hat er Weisung gegeben. Das ist explizit an diese Menschen. Apostel sind die, die Jesus gekannt haben. Der letzte Apostel, der hinzugefügt wurde, war nicht der Stammapostel der Neuapostolen, sondern Paulus, können wir nachlesen in 1. Korinther 15, Vers 8, sondern von allen ist er auch mir als unzeitiger Geburt gesehen worden. Zuletzt von allen. Zuletzt von allen. Paulus war der letzte Apostel, danach ist keiner mehr hinzugekommen worden. Nur zu dieser Erläuterung. Paulus spielt zu diesem Zeitpunkt als Apostel auch keine Rolle, weil das müssen wir wissen, weil an dieser Stelle noch der war, der die Gemeinde Jesu verfolgte. Er war noch nicht bekehrt. Er kannte Jesus noch nicht. Er verfolgte die Gemeinde. Also wir lesen, dass Jesus seinen Freunden, also den Aposteln, durch den Heiligen Geist Weisung gegeben hat. Das bedeutet, Jesus hat ihnen gesagt, was zu tun ist. Die Frage war ja, was ist denn jetzt? Das war ja die Frage. War ja weg. Erstmal, was ist denn jetzt? Und da hat Jesus ihnen, wie Luther übersetzt, Weisung gegeben. Es steht jetzt durch den Heiligen Geist. Und wir jetzt nochmal, vorher lasen sie, verstanden das Gesagte nicht, aber durch den Heiligen Geist verstanden sie das Gesagte. Hier finden wir die wichtigste Aufgabe des Heiligen Geistes. Eine der wichtigsten Aufgaben des Heiligen Geistes. Wir werden in der Apostelgeschichte noch weiter drauf kommen, deshalb nur am Rand. Vorher verstanden sie das Gesagte nicht, aber durch den Heiligen Geist verstanden sie das Gesagte. Der Heilige Geist erklärt uns Jesus, der ist in uns. Erklärt uns Jesus, zeigt uns Jesus und lässt uns Jesus verstehen. Vorausschauend auf diesen Geist, auf diesen Heiligen Geist, sagt Jesus in Johannes 16, Vers 13, jener Geist der Wahrheit wird kommen und er wird euch mich erklären. Er wird euch in der Wahrheit leiten. Er wird euch, jetzt mal nochmal zugehören, er wird euch keine neue Wahrheit vermitteln. Sondern er wird euch in der bestehenden Wahrheit leiten. Das ist entscheidend. Werden wir in der Apostelgeschichte noch dran zu kämpfen haben. Ja? Er wird euch in der Wahrheit leiten. Wir finden das in Lukas 24, Vers 45. Sehen wir das, wie sowas, was passiert dann? Lukas 24, Vers 45, da öffnete er ihnen das Verständnis, so dass sie die Schrift verstanden. Vorher lesen wir, sie verstanden das Gesagte nicht. Und da, Lukas 24, Vers 45, ist über Jesus, öffnete ihnen das Verständnis durch den Heiligen Geist. Öffnete ihnen das Verständnis, dass sie die Schrift verstanden. Nachdem die Freunde von Jesus jetzt verstanden haben, warum Jesus leiden und sterben musste, da bekamen sie die Weisung. Da bekamen sie den Auftrag. Sie lesen mal wieder in Lukas 24. Also nochmal 45, da eröffnete ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verstanden. Und es sprach zu ihnen, so steht es geschrieben, so musste der Christus leiden und am dritten Tag aus den Toten auferstehen. Also nicht Ostern, nur Tod, sondern auch Auferstehung. Und in seinem Namen, Vers 47, wir müssen es etwas langsamer nochmal machen. Lukas 24, ich lese das nochmal im Zusammenhang, langsam. Vers 45, da öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schrift verstanden. Das haben wir erklärt. Und sprach zu ihnen, so steht es geschrieben, und so musste der Christus leiden und am dritten Tag aus den Toten auferstehen. Das haben wir gerade leicht angerissen. Und Vers 47 kommt dann die Weisung. Und in seinem Namen soll Buße, Vergebung der Sünden verkündigt werden unter allen Völkern, beginnend in Jerusalem. Beginnt in Jerusalem, war die Weisung an die Apostel, das ist geschehen. Das haben die gemacht, das werden wir in der Apostelgeschichte weiter lesen. Aber das unter allen Völkern steht noch offen. Und da sind wir dran beteiligt. Das dürfen wir tun. Das ist unsere Aufgabe. Das ist die Weisung an uns. In alle Völkern. Dass Jesus Christus, Paulus definierte das einmal so, dass Jesus Christus in die Welt gekommen ist. Warum? Um Sünder zu retten, von welchen ich der Erste bin, sagt Paulus. Oder der Größte. Er kannte mich nicht. Ja, das ist der Grund. Dass Jesus Christus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten. Wovor denn zu retten? Vor dem ewigen Gericht. Und das ist auch, was ich vorhin meinte, mit einer neuen Generation, was völlig Neues, was da entstanden ist. Dass Jesus gestorben ist, um Sünder zu retten für alle Nationen. Die Frage, die ich mir übrig bleibe zu stellen, bist du ein Sünder? Ja. Bist du gerettet? Ich weiß es nicht. Ich ja. Und viele andere mit mir auch. Und Jesus, wir müssen weitermachen. Es tut mir schon fast leid. Und im 48. Vers hierbei in Lukas 24, 48 sagt er, schließt es dann und ihr seid Zeugen davon. Der Beweis, es ist wahr. Ihr seid Zeugen davon. Jesus hat das nicht einfach gesagt, das ist so. Er hat nicht einfach gesagt, das ist nun mal eben so. Ich habe euch das doch jetzt gezeigt hier früher, wie das war, ist im alten Bund drüber gepredigt worden und das ist jetzt mal eben so. Nein, das sagt er nicht. Er sagt, ihr seid Zeugen davon. Und zu der Zeit, eigentlich bis heute, zu der Zeit war keiner mehr da, der sagen konnte, ich weiß es nicht. Das war zu gewaltig, was da passiert ist. Dass der Stein weggerollt war und der verherrlichte Sohn Gottes auferstanden ist. Es war keiner da. In Lukas 24, Vers 18 habe ich das mal rausgesucht. Auf dem Weg nach Emmaus ihr müsst es durchlesen. Auf jeden Fall wird da die Frage gestellt. Nochmal, ihr müsst es euch wirklich durchlesen. Lukas 24, Vers 18. Bist du der einzige Fremdling in Jerusalem, der nicht erfahren hat, was dort geschehen ist in diesen Tagen? Also, das war nicht, ich sagte ja schon mal, das war nicht irgendwas, was im Verborgenen passiert ist. Bist du der einzige, der nicht weiß, was geschehen ist? Es gibt ja so einen Buchtitel, oder gibt es schon seit einigen Jahren einen Buchtitel, der genau so lautet. Bist du der einzige, der nicht weiß, was geschehen ist? Wenn jetzt jemand sagt, ich weiß es nicht, der ist entweder uninformiert oder er lehnt es einfach ab. Bist du der Einzige, der nicht weiß, was geschehen ist? Dass dieser Jesus gestorben ist. Ich sagte, der Hauptmann sagt, das war Gottes Sohn. Für wahr, dieser Mensch war Gottes Sohn. Bist du denn der Einzige, der nicht weiß, dass das geschehen ist? Bist du der Einzige, der weiß, dass es dass das nur für dich passiert ist? Bist du der Einzige, der weiß, dass der Herr Jesus völlig ohne Sünde war, der keine Sünde kannte, noch wurde Trug in seinem Mund gefunden? Lesen wir. Keiner ist wie du. Keiner sonst kann mein Herz so berühren wie du. Keiner ist wie du. Er ist der Einzige. Lukas 24, Vers 18 war es. Bist du der einzige Fremdling in Jerusalem, der nicht erfahren hat, was dort geschehen ist in diesen Tagen? Und dann belässt es unser Herr Jesus nicht. Weil unser Herr uns so kennt und weil er so voll Erbarmen mit uns ist. wie er mit den Aposteln und mit den Jüngern und den vielen anderen voller Erbarmen ist. Wäre das schon so leid gewesen mit denen. Also ihr habt, fragt mich nicht immer wieder das Gleiche. Ihr könnt es doch alles lesen. Aber Jesus nicht. Jesus hat es anders gemacht. Jesus war voller Erbarmen und voller Liebe. Und das lesen wir dann im letzten Vers für heute in der Apostelgeschichte 3. Ihnen erwies er sich auch nach seinem Leiden als lebendig und durch viele, jetzt steht da, sichere Kennzeichen. Durch viele sichere Kennzeichen. Und da hat er auch nicht was vom Himmel scheinen lassen, sondern da steht, indem er ihnen 40 Tage erschien und über das Reich Gottes redete. Da hat er ihnen das erklärt, 40 Tage lang. Er war 40 Tage lang da. Das ist der nächste große Feiertag nach dem 1. Mai. Der nächste große Feiertag, den wir vor uns haben, ist die Auferstehung. Ja, 40 Tage lang. Also, jetzt nochmal der Beweis, wie Jesus die Beweisführung macht, seine Auferstehung. Ihn erwies er sich auch nach seinem Leiden, also nach dem Tod als lebendig, durch viele sichere Kennzeichen. Ich hatte keine Zeit, die sicheren Kennzeichen euch auch noch zu zeigen. Wie Jesus am Ufer des See Genezareth steht und grillt. Fisch gab's. Frischen Fisch. Wunderbar, oder? Das hat er gemacht. Viele sichere Kennzeichen, steht da. Viele sichere Kennzeichen. Als die Tür verschlossen war und Jesus bei seinen Freunden stand. Wie Thomas da gesagt hat, ich kann das nicht glauben. Ich kann das nicht glauben. Da hat Jesus jetzt gesagt, ja, dann lass es einfach. Nein, hat er nicht gemacht. Er hat gesagt, guck mal hier. Viele sichere Kennzeichen steht hier. Ich sage jetzt nur ein paar, die mir so spontan mal einfallen. Er hat gesagt, guck mal, jetzt nimm mal deine Hand und leg die mal hier in meine Wunde. Hat er vorher von ferne hat der Thomas ihn am Kreuz hängen sehen, wie sie die Nägel durch die Hand geschlagen haben. Und anschließend durfte Thomas seine Finger rein und sagen, das ist mein Herr. Er lebt. Das ist er. Jetzt nimm deine Hand und leg die in meine Seite. Das haben wir gerade gehört. Das war da, wo der Kriegsknecht den Speer durchgehauen hat. Das ist mein Herr. Er lebt. Durch viele sichere Kennzeichen. Ist einfach fantastisch, wie Gott das macht. Er lässt uns nicht so hier umher irren. Er weiß da, er weiß, was wir für Typen sind. Er weiß, was wir für Typen sind. Er weiß, wie schwer wir uns damit tun. Deshalb sagt er, hat er viele sichere Kennzeichen. Er hätte das nicht tun müssen. Er hat die sicheren Kennzeichen gelesen aus Liebe. Das hätte ihm doch egal sein müssen. Ob wir das glauben oder nicht. Aber es war ihm nicht egal, weil er dich liebt. Ohne Ende. Aus Liebe. Wir haben gelesen, dass die Liebe ihn getrieben hat. Die Liebe hat ihn getrieben. Wir hören heute viel und sehen viel von Liebe. Wir haben gar keine Ahnung, was Liebe ist. Und wenn wir Jesus sehen, dann sehen wir, was Liebe ist. Die ist völlig einseitig. Und er hat uns geliebt, als wir noch ferne waren, als wir noch Sünder waren. Und da hat Jesus gesagt, ich habe den Kerl, den habe ich so lieb. Deshalb. Den Thomas, der glaubt das nicht und ich habe den so lieb. Das kann ich nicht akzeptieren, dass er das nicht glaubt. Deshalb hat der Thomas da seine Hand in seine Seite gelegt. Und deshalb ruft er uns heute auf. Das sagt das doch den Leuten, dass ich euch so lieb habe. Dass ich das deshalb gemacht habe. Weil ich euch will. Ich will dich. Egal, jeder, der hier sitzt, egal, wo der steht, egal, was er getan hat. Völlig gleichgültig. Unser Jesus sagt, ich will dich. Deshalb hat er das getan. Hätte ihm noch egal sein müssen. Nein, seine Liebe, die hat ihn getrieben. Deshalb war ihm das nicht egal. Die Liebe zu dir, die hat ihn getrieben. Die Liebe zu mir, die hat ihn getrieben. Deshalb war ihm das nicht egal. Mit Sehnsucht lesen wir, als er das Abendmahl gefeiert hat mit seinen Jüngern, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passah mit euch zu feiern. Mit Sehnsucht. Es war so gewaltig und weltverändernd, was geschehen ist. Deshalb gab Jesus seinen Freunden und auch uns heute sichere Kennzeichen. Kennzeichen dafür, dass Jesus nicht im Grab geblieben ist. Und ich möchte noch einmal, für die, die das nicht kennen, dieses Beispiel von dem Papstbesuch am Felsengrab in Jerusalem erwähnen. Da ist, ich weiß gar nicht, ob das heute noch so ist, da müsste ich mich mal informieren, aber da ist die Weltpresse ist da und der Papst geht der Gewohnheit nach an Ostern zum Felsengrab. Und da liegt ein Zettel drin. Und die Kameras gehen dann drauf und dann steht da, er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Das war ein Zeugnis. Das hat Jesus gemacht. Er ist auferstanden. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Sicheres Kennzeichen, dass Jesus nicht im Grab geblieben ist. Das Grab ist leer. Und Jesus blieb noch, lasen wir 40 Tage, die Zeit zwischen seiner Auferstehung und seiner Rückkehr in den Himmel und zeigte sich seinen Freunden. Es waren jetzt nicht nur die 12, das habe ich auch nochmal rausgesucht. 1. Korinther 15, Vers 6 lesen wir, danach ist er noch mehr. Also nicht nur den, die wir da in der Apostelgeschichte erwähnt bekommen, sondern noch mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen von denen. Und jetzt sagen wir auch, ja, das haben sie nachträglich geschrieben, ist doch klar. Nee, haben sie nicht. Von denen die meisten noch leben, einige aber auch schon tot sind. Hier steht etwas anders, hier steht etliche, die meisten noch leben, etliche aber auch entschlafen sind. Deshalb dienen Ostern und Pfingsten nicht als verlängerte Wochenenden, sondern die Ereignisse von Ostern, nämlich der Tod von Jesus, gibt uns die Gewissheit, dass Jesus die volle Strafe abbekommen hat, die wir hätten bekommen müssen. Die Auferstehung gibt uns die Gewissheit, dass er wiederkommt, dass er lebt, dass er wiederkommt, um uns zu holen, damit wir da sind, wo er jetzt ist. Und das Ereignis von Pfingsten, was unser nächster großer Feiertag wird, da werden wir später noch drauf eingehen können. Das lässt uns, dieses Ereignis von Pfingsten, nur am Rande lässt uns verstehen, welchen wunderbaren Gott wir haben. Wenn uns das fremd erscheint, das Ereignis von Pfingsten, wenn wir den Geist Gottes bekommen, wenn wir den Heiligen Geist bekommen haben, dann verstehen wir das. Dann, wir haben es gelesen, vorher, sie verstanden das Gesagte nicht, bis sie in die Augen geöffnet werden, dann verstanden sie das Gesagte. Du verstehst das Gesagte nicht, bis du dich bekehrt hast, bis du die Augen geöffnet hast und denkst, Mensch, wie kann man so blind gewesen sein? Also es lässt uns, Ereignis zu Pfingsten lässt uns verstehen, welchen wunderbaren Herrn und welchen wunderbaren Gott wir haben, zu dem wir lieber Vater sagen dürfen. David hat heute einen Vers mitgekriegt aus Johannes 1, Vers 12. Denen, die ihn annahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Johannes 1, Vers 12. Und wenn ich jetzt an Ostern die reichen Menschen an unserem Urlaubsort in Spanien gesehen habe, bin ich nicht neidisch. Es ist manchmal pompös, was da abläuft. Bin ich überhaupt nicht neidisch. Oft, meistens, habe ich Mitleid. Meist habe ich mit den Leuten Mitleid. Denn sie kennen diesen Gott nicht. Sie haben alles und sie kennen diesen Gott nicht. Das erfüllt mich manchmal mit Mitleid. sehr oft. Wir singen jetzt mal ehrlich, ganz gefährlich ist ein Leben ohne Gott. Es ist gar kein Kinderlied. Das ist was für uns. Jetzt mal ehrlich. Es ist ganz gefährlich, ein Leben ohne Gott. Deshalb ist, wie Luther übersetzt hat, die Weisung an uns noch die gleiche wie vor 2000 Jahren an die Apostel. Dass gepredigt wird in seinem Namen zur Vergebung der Sünde unter allen Völkern. Und ich möchte schließen mit einem Vers aus 1. Korinther 15, Vers 14. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich und vergeblich euer Glaube. Aber wir haben uns letzte Woche wahrscheinlich begrüßt wie die ersten Christen. Ich habe ein paar E-Mails geschrieben an meine Freunde und ganz genau. Und die ersten Christen begrüßen sich, er ist auferstanden. Warum? Weil es die Welt verändert hat und Jesus ihnen viele Beweise gegeben hat. Amen.